predige heute Morgen über den Römerbrief, Kapitel 11, Abvers 25. Da heißt es: Ich will euch nämlich, ihr Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt, dass über Israel einen Teil nach Verstockung gekommen ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird, und dass auf diese Weise ganz Israel gerettet werden wird, wie geschrieben steht: Kommen wird aus Zion der Erlöser, hinwegschaffen wird er die Gottlosigkeiten von Jakob. Und dies ist von mir aus der Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden hinwegnehmen werde. In Hinsicht auf das Evangelium zwar sind sie Feinde um euretwillen, in Hinsicht auf die Erwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gott kann seine Gnadenverheißung und seine Berufung nicht bereuen. Denn wie einst ihr gegen Gott ungehorsam gewesen seid, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt habt infolge des Ungehorsams dieser, so sind auch diese jetzt ungehorsam gewesen, damit infolge der Barmherzigkeit gegen euch auch sie Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam hineingebannt, um an allen Barmherzigkeit zu erweisen. Ja, meine Einstiegsfrage ist: Wie zuverlässig ist das Wort? Dazu eine nette Episode von einem unserer Missionare, Gerhard Lück aus Paraguay. Er erzählte mir, wie er so mit seinem Auto unterwegs war auf dem Land und wurde von der Polizei angehalten, der Stadtpolizei. Die haben da eine Landpolizei und eine Stadtpolizei. Also die Stadtpolizei hat ihn auf dem Land angehalten und gesagt: Ihr Bremslicht geht nicht. Das kostet so und so viel. Er wusste natürlich, dass das Bremslicht geht, aber wie soll man nachweisen, wenn man vorne drin sitzt, dass hinten das Bremslicht leuchtet? Also musste er bezahlen, fuhr dann in die Hauptstadt Asunción, wo er auch gerade hin musste, und fuhr dort aufs Polizeirevier, um sich zu beschweren. Und da traf er also einen Polizeioffizier, der seine Beschwerde entgegennahm und sagte: Ist hier ideal. Er hatte nämlich gerade das Auto dieser Polizisten auf dem Hof stehen sehen, die waren auch da. Sagt er: Gut, schauen wir doch mal, was die für eine Meldung gemacht haben von dieser Sache. Und er brachte einen Zettel mit, da stand drauf, wegen Geschwindigkeitsübertretung so und so viel zu bezahlen. Ja, und der arme Gerhard Stück, der fragte dann diesen Polizeioffizier: Ja, was soll ich denn nun glauben? Sagt er: Glauben kann man nur, was geschrieben steht. Ja, dachte ich, ist ja fast eine theologische Aussage. Aber manches Wort ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Es ist also interessant, wie zuverlässig ist das Wort, wer sagt das Wort, worüber, und es gibt ja auch Lügen. Wie ist das mit Gottes Wort? Da gibt es einen sehr schönen Psalm 33, Vers 4, da heißt es: Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, hält er gewiss. Ja, das ist interessant. Wir singen manchmal gerne ein Lied, was wir heute zwar nicht singen. Das heißt: Er hält die ganze Welt in seiner Hand. He's got the whole world in his hand. Ja, Gott ist morgen immer noch derselbe. Und seine Wahrheit ist auch mit seiner Treue kombiniert. Insofern ist sein Wort zuverlässig. Ja, wir nennen das auch dann, wenn es die Zukunft betrifft, ein prophetisches Wort. Zum Beispiel hat Gott dem Abraham in 1. Mose 14, Abvers 13 schon einen Blick in die Zukunft werfen lassen. Der hatte ja viele Jahrhunderte vor Jesus gelebt und vor Mose. Er sagt ihm, dass sein Volk einmal 400 Jahre in einem fremden Land als Sklaven leben würden, dann aber mit einer reichen Belohnung das Land verlassen und dann wieder hierher zurückkehren, wo der Abraham gerade war, nämlich in das Land der Hethiter, sprich heute Kanaan, und dann in diesem Land wohnen würden. Das heißt, Gott zeigt schon, was in der Zukunft geschieht, obwohl dieses Volk noch gar nicht existiert. Bisher gab es nur Abraham, sozusagen den Stammvater dieses Volkes. Das gilt aber auch für ihr und mein Leben. Jetzt könnte man sagen, das ist ja Israel, ist ja weit entfernt. Nee, das gilt auch für sie. Psalm 139, Vers 16 steht, dass Gott all meine Tage sah, dass sie in sein Buch geschrieben wurden, ehe ein einziger davon da war. Das heißt, Gott weiß genau, wie ihr Leben heute aussieht, wie es morgen aussieht, wie lange sie leben werden, was sie noch erleben. Und das ist immer so eine innere Spannung. Ja, was ist jetzt die Führung Gottes? Was ist mein eigener Wille? Wenn das da alles schon steht, bin ich dann festgelegt? Muss ich so handeln? Nein, ich denke, Gott schaltet meinen Willen immer ein, aber deshalb weiß er natürlich trotzdem, wie die Geschichte weitergeht. Ja, wie ist das mit Gottes Volk heute? Wir erleben ja fast jeden Tag in den Nachrichten irgendeinen Bericht, sehen wir über Israel und Gaza und Palästinensergebiete. Gab es da auch schon Hinweise? Da gibt es einen interessanten Vers in dem Psalm, das heißt mehrere Verse sind im Psalm 83. Das ist jetzt aktuelle Politik, könnte also heute aus der Zeitung stammen, ist aber ungefähr 3000 Jahre alt, was hier steht. Da heißt es also, Psalm 83, ab Vers 5, da heißt es, ab Vers 4 schon, wieder dein Volk machen sie listige Anschläge und ratschlagen wieder deine Schützlinge. Sie sprechen, wohlan vertilgen wir sie, dass sie kein Volk mehr sind, dass Israels nicht mehr gedacht wird. Ja, sie beraten einträchtigen Sinnes und schließen einen Bund wider dich. Und jetzt werden all die Völker aufgezählt, die rings um Israel sind. Die Zelte Edoms, die Ismaeliter, Moab und die Hakriter, Gebal und Ammon und Amalek, die Philister samt den Bewohnern von Tyros, auch Assur gesellt sich zu ihnen und leiht seinen Arm den Söhnen Lots. Meine Frau und ich haben vor Jahren mal eine kleine Rundreise gemacht zu Ägypten, Syrien, Jordanien. Ich erinnere mich, in einem Museum sahen wir eine riesige Landkarte, so füllte fast ein paar Quadratmeter. Da war das ganze Gebiet abgebildet, einschließlich Mittelmeer. Aber den Staat Israel gab es natürlich nicht auf dieser Landkarte. Entspricht also genau dem, was hier steht. Es gibt also offensichtlich da ja schon, ja, wie soll man sagen, Diskrepanzen seit Jahrtausenden. Ich habe 1961 mal mit einer christlichen Gruppe in Israel 7 Wochen gearbeitet, unter anderem am Anfang in Nazareth. Das ist ja eine arabische Stadt, nur am Rande der Stadt wohnen ein paar Juden. Und damals saß gerade Eichmann im Gefängnis in Jerusalem, als wir dort waren. Als wir dann so in diesen Außenanlagen des Krankenhauses da in Nazareth gearbeitet haben, kamen viele Araber, um dazu zu schauen, was wir machen. Und als sie merkten, dass wir Deutsche sind, war oft eine der ersten Fragen, do you like Eichmann? Und wenn wir dann sagten, no, waren sie eigentlich ganz erstaunt. Das waren christliche Araber, keine islamischen Araber. Ja, wo wir einfach spüren, da ist eine Spannung in der Luft, die ja irgendwo historische Ursachen hat. Ja, jetzt hoffe ich, dass Sie doch von der Predigt einiges mitnehmen, auch wenn es heute sehr viele Zusammenhänge gibt, die da irgendwo auftauchen. Schauen wir mal, was Gott dem Abraham versprochen hat, als er ihn berufen hat, in 1. Mose 12. Der Herr sprach, da hieß er noch Abram damals, ziehe hinweg aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. So will ich dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen berühmt machen, dass er zum Segenswort wird. Segnen will ich, die dich segnen, und wer dir flucht, den will ich verfluchen. Und mit deinem Namen werden sich Segen wünschen alle Geschlechter der Erde. Dem Abraham werden 3 Dinge versprochen, Land, Volk, Segen. Und jetzt wird es sehr theologisch, aber ich denke ganz wichtig, ihm wird ein irdisches Land versprochen, ein irdisches Volk und ein irdischer Segen. Ja, irdisches Land, klar, Kanaan, später heute Israel. Ein irdisches Volk, das war dann später ja, Jakob und Isaak, aus denen dann ein Volk wurden, das heißt umgedreht Isaak und Jakob. Ein irdisches Volk und irdischer Segen, das heißt, wenn ihr Leben mit Gott in Ordnung war, hätten sie fruchtbare Felder, die Familien würden sich vermehren, sie hätten Frieden, es wäre alles okay. Ja, aber dass ein irdisches Land ist, haben sie auch irdische Feinde. Und diese Feinde, Hier wurde ja angekündigt, das Land der Hethiter, das heißt, es war ja bewohnt. Und da würde es zum Kampf kommen. Sie würden gegen irdische Feinde mit irdischen Waffen kämpfen. Und falls Sie Ihre Ohren ganz geöffnet haben, merken Sie, das ist heute immer noch dasselbe. Sie sind immer noch ein irdisches Volk, das in einem irdischen Land mit irdischen Waffen gegen irdische Feinde kämpft. Meine Frau und ich waren dann später auch nochmal in Israel und da waren wir gerade in einem Kibbutz-Hotel am See Genezareth, als da abends die Vereidigung von Rekruten war. Die hatten also mittags geübt und abends dann bei Fackelschein, sehr romantisch, wurden die da vereidigt. Jeder kam immer einzeln vor, bekam zwei Dinge überreicht, in den einen Arm ein Schnellfeuergewehr, in den anderen Arm die Bibel. Das war für unsere Augen natürlich etwas ungewöhnlich, aber die Bibel ist für sie ja ihr Geschichtsbuch, wo drin steht, wo sie herkommen, was sie erlebt haben, ja, und letztlich ja auch, wie es weitergeht. Hier im Römerbrief steht jetzt, dass wir Christen sozusagen an die Stelle von Israel getreten sind, als ein Volk, das seine Erwählung auslebt und dass das Israel im Moment verstockt ist. Jesus hatte vor seinem Tod verschiedene Dinge erzählt, auch Gleichnisse. Ein Gleichnis war das von einem Weinberg, wo die Weinbergbesitzer den Ertrag des Weinbergs dem Eigentümer übergeben sollten, aber statt den Ertrag mitzugeben, haben sie immer die Knechte weggeschickt und sie vorher verprügelt, misshandelt. Am Ende hat er seinen eigenen Sohn dahin geschickt und da sagten sie, oh, das ist der Sohn, den werden wir töten, dann gehört das Erbe uns. Und dann haben sie den Sohn getötet und zum Weinberg rausgeschmissen, aber Jesus sagt, so wie sie praktisch diesen Sohn da hinausgeworfen haben, so werden die Weinbergbesitzer jetzt von dem Weinbergeigentümer auch getötet und der Weinberg anderen gegeben, die Frucht bringen werden, die in diesem Weinberg ist. Weinberg ist ein Bild für die Erwählung Gottes, für den Segen Gottes. Hat er also schon angekündigt, dass die Erwählung, die zwar gilt, aber sozusagen die gelebte Segenslinie von ihnen genommen wird. Warum? Weil sie den Sohn hinausgeworfen haben. Jesus ist ja wenige Tage danach gekreuzigt worden, war also ein klarer Hinweis auf dieses Geschehen. An einer anderen Stelle, Johannes 10, sagt Jesus, dass er nicht nur die Schafe hier in dem Volk Israel hat, sondern auch noch andere Schafe. Das sind wir, die Heiden. Oder in Epheser 2 heißt es, dass wir, Christen, keine Fremdlinge mehr sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Das heißt, wir haben durch Jesus Zugang bekommen zu Gott. Und das Volk Israel sollte eigentlich einen Priesterdienst tun für die ganze Welt, stand in 2. Mose 19, dass sie ein königliches Priestertum wären. Aber sie haben sich immer nur selber auf die Schulter geklopft und gesagt, wir sind was Besonderes, alle anderen sind schlecht, Heiden sind Brennholz für die Hölle, sage ich mal, scherzhaft. Aber so dachten sie ungefähr. Und dieses Priestertum ist jetzt den Christen übertragen, in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das Volk des Eigentums, das königliche Priestertum, damit ihr die herrlichen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das heißt, wir haben jetzt diese Aufgabe, Segensträger zu sein für die Welt, für andere betend einzutreten, das Wort seiner Wahrheit zu leben und weiterzubringen. Ja, und jetzt wird es ganz theologisch, aber ich hoffe, dass Sie es verstehen. Ein Vergleich zwischen Israel und der Gemeinde. Immer dem, was ihnen zugesagt ist und was uns zugesagt ist. Im Volk Israel ist ein irdisches Land zugesagt und den Christen. Ja, wenn ich Mormone wäre, würde ich sagen, Amerika ist dann das heilige Land. Aber da ich das nicht bin, kann ich das nicht sagen. Ja, Philipper 3, Vers 20, das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Das heißt, das Land, was uns zugesagt ist, ist eine heute noch unsichtbare, aber reale himmlische Heimat. Ja, wie ist das mit dem Volk? Für Israel ist ein irdisches Volk durch biologische Vermehrung. Ja, ein Jude ist jemand, der eine jüdische Mutter hat. Wie ist das bei den Christen? vermehren die sich auch so, dass man sagt, der Sohn von dem Sohn so. Steht in Johannes 1, Vers 12, wie viele Jesus aber aufnahm in ihr Leben, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, ich werde nicht durch meine Eltern Christ, sondern durch Christus, der in mein Herz kommt. Und die Bibel nennt diesen Vorgang eine Wiedergeburt. Das heißt, ich werde Christ durch eine geistliche Geburt, indem dieser Christus in mein Leben kommt. Also nicht durch einen biologischen Zusammenhang, auch die Söhne von Pfarrern oder solchen Leuten müssen keine Christen sein, sondern nur durch einen geistlichen Vorgang, wenn Christus in mein Leben kommt. Ja, und wie ist das mit dem Segen? Im Volk Israel ist es irdischer Segen, das predigen ja auch heute noch manche Leute, dieses Wohlstandsevangelium. Wenn du Christ bist, muss sich alles vermehren in deiner Umgebung. Das ist nicht unbedingt gesagt. Epheser 1, Vers 3 heißt es, dass wir mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet sind. Das heißt, wir haben einen unsichtbaren Segen, der sich zum Beispiel auswirkt durch Frieden im Herzen, durch Liebe im Wesen, durch Charakterstärke, durch Zufriedenheit, liegt in Gebetserhörungen. Also hier ein irdisches Land, bei uns eine himmlische Heimat, hier ein irdisches Volk, bei uns ein geistliches Volk, hier ein irdischer Segen, hier ein geistlicher Segen. Ja, und wie ist das mit den Feinden? Da sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, 44, liebet eure Feinde. Das heißt, wir sollen sie nicht vernichten, sondern lieben. Das ist ein Unterschied. Aber es gibt ja auch noch Feinde in der unsichtbaren Welt. Epheser 6 steht das, dass wir gegen Mächte in der unsichtbaren Welt kämpfen. Und da sollen wir schon auf den Sieg von Jesus vertrauen. Das heißt, die sollen wir abwehren. Also irdische Feinde lieben, Feinde in der unsichtbaren Welt ihnen Widerstand leisten. Und was ist unsere Waffe? Kein Schnellfeuergewehr, sondern Epheser 6, Vers 17 heißt es, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Die Waffe, mit der wir kämpfen, ist Gottes Wort. Nicht, dass wir uns das gegenseitig jetzt irgendwo so massiv zuschieben oder um die Ohren schlagen, wie mancher so nett sagt, sondern ich kann das Wort Gottes einsetzen. Zum Beispiel, wenn in mir Sorgen sich breit machen, kann ich mir ein Bibelvers zusagen, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn dumme Gedanken kommen, kann ich sie in Jesu Namen von mir weisen. Ich lese jeden Morgen Gottes Wort, ich weiß nicht, wie Sie das machen, weil Gottes Wort Segen beinhaltet und auch uns fähig macht, Widerstand zu leisten. Ja, was nutzt Ihnen ein Soldat, der unbewaffnet ist? Was nutzt ein Christ, der Gottes Wort nicht als Schwert zur Verfügung hat? Er wird Niederlagen erleben in seinem Leben. Insofern ist es sicher gut, dieses Schwert des Geistes einzusetzen. Ja, interessant. Wir haben also eigentlich eine Parallelentwicklung, aber eben mit einem anderen Akzent. Hier irdisch, hier geistlich in der letztlich unsichtbaren Welt, aber ganz real. Und das Volk Israel ist erwählt und jeder Christ ist auch erwählt. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibe. Erwählung ist ja immer nur dann sinnvoll, wenn ich sie auch annehme. Insofern ist Christsein nichts für Freiwillige, sondern für Erwählte, die sagen, vielen Dank, Herr Jesus, ich nehme deine Erwählung an. Und das Tolle hier in diesem Römerbrief steht ja, dass Gott seine Erwählung nicht bereut, obwohl das Volk Israel im Moment wahrscheinlich ja nicht zu Gottes Ehre lebt, sondern sich viele aufregen über all das, was da geschieht. Und es zwar einige Fromme gibt, die sind aber dann teilweise so überfromm, dass sie gar nicht mehr arbeiten wollen und auch nicht mehr an der Verteidigung des Landes teilhaben. Es gibt auch einige messianische Juden, die wirklich Jesus als Messias kennen. Aber die große Menge geht ihren Weg eigentlich ohne diesen Messias. Aber hier steht, dass Gott seine Erwählung nicht bereut, sondern die Geschichte ja noch fortsetzen wird mit diesem Volk. Und das finde ich schön. Das gilt auch für jeden Christen, dass Gott seine Erwählung nicht bereut. Steht da zwar nicht, aber Johannes 6, Vers 39 sagt Jesus mal, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Das heißt, Jesus sagt ganz klar, alle, die zu mir gehören, werden auch das Ziel erreichen. Alle. Wobei ich das nicht entscheiden muss, wer dieser Alle ist, aber eine klare Zusage seiner Treue, dass er an der Erwählung festhält, selbst wenn zwischendrin eventuell auch ja krumme Wege sein mögen, wo man nach außen hin vielleicht im Moment nicht mehr erkennt, dass derjenige ein Christ ist, weil er einfach seinen eigenen Weg und eigenen Stil lebt. Aber Jesus ist treu und er führt uns zum Ziel. Wenn ich natürlich meinen Stil lebe, kann es bedeuten, dass ich viele Nachteile im Leben einstecke, weil in der Bibel immer wieder zum Ausdruck kommt, dass die Sünde das Leben zerstört. Hier heißt es, dass das Volk Israel so lange verstockt ist, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt, Gott weiß ganz genau, wie viele Millionen Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Und wenn diese Zahl erreicht ist, ja, was kommt dann? Dann kommt die Wiederkunft Jesu. Ich nehme an, Sie kennen dieses Lied. Oh, when the saints go marching in. Auf Deutsch, ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass mich auch dabei sein. Das heißt, wenn diese Zahl erreicht ist, wird Jesus wiederkommen und diese Gemeindezeit, wir nennen sie auch Gnadenzeit, abschließen. Und ja, dann ist die Zeit vorbei, dann geht die Geschichte mit seinem Volk Israel wieder weiter. Hier heißt es, dass ganz Israel gerettet werden wird. Ja, darüber steht einiges im Alten Testament und ich hatte vorhin das schon vorgelesen aus Jeremia 31, wo es heißt, dass er diesem Volk ein neues Herz gibt und seine Gebote in ihr Inneres legt. Steht auch später nochmal dort in Jeremia 32, Vers 39. Ich werde ihnen ein anderes Herz und einen anderen Wandel geben, dass sie mich fürchten und allezeit ihnen selbst zum Heil und ihren Kindern, die nach ihnen kommen. Das heißt, wenn die Christen in die Ewigkeit gegangen sind, weil Jesus wiederkommt, geht die Geschichte mit dem Volk Israel weiter. Und hier ist die Rede von ganz Israel. Ja, zurzeit reden wir immer nur von Juden. Juden sind ja nur ein Stamm von den Zwölfen. Hier ist die Rede von ganz Israel. Zurzeit leben ja mehr Juden außerhalb Israels als in Israel. Aber Gott wird mit diesem Volk ja weiterkommen. Ja, jetzt habe ich zwischendrin gerade etwas nicht erwähnt, was aber sehr wichtig wäre. Gott hatte seinem Volk angekündigt, dass er es über die ganze Welt zerstreut, wenn sie ihm nicht gehorchen. Das stand in 5. Mose 28, Vers 64. Ich werde euch über die ganze Welt versprengen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Ja, auch diese Zusage ist leider ja in Erfüllung gegangen. Es gibt nahezu kein Volk, in dem es nicht irgendwelche Juden gibt, die dort leben. Und ehe Juda versprengt wurde, wurde ja vorher die anderen 11 Stämme schon nach Assyrien verschleppt. Aber was viele eben nicht wissen, und das ist ja auch ganz wichtig, ist, dass es ja auch eine Zusage gibt, dass die Leute wieder zurückkehren in ihr Land, wo es heißt, dass er sie sammeln wird in Jeremia 31, Vers 8 und 9, heißt es, siehe, ich führe sie heim aus dem Land des Nordens und sammle sie von den Enden der Erde, auch die Blinden und Lahmen, die Schwangeren und Gebärenden insgesamt, als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie und unterflehen, ich werde sie leiten, werde sie führen zu Wasserbächen, auf ebenem Weg, auf dem sie nicht straucheln, denn ich bin Israels Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Ja, das wissen viele Leute nicht, dass da ganz klar steht, dass Gott sein Volk wieder zurückführen wird. Das ist teilweise ja schon im Anfang geschehen. Da waren 2000 Jahre Pause dazwischen. Es gibt auf der Erde kein Volk, das nach 2000 Jahren noch seine eigene Identität besitzt, außer Israel. Oder wissen Sie, ob Sie von den Goten oder den Hunnen oder den Friesen oder was weiß ich, den Franken oder sonst jemand abstammen? Im Wesentlichen sagen wir sind Deutsche. Ja, was mal unser biologischer Hintergrund war, wissen wir nicht mehr. Aber hier, diese Leute wissen noch, Sie gehören zu diesem Volk. Gott führt sie wieder zurück. Ja, und dann heißt es, dass er ganz Israel retten wird. Ganz Israel heißt nicht, dass alle Leute, die jetzt leben, gerettet werden. In der Offenbarung sind mal 12 Stämme aufgeführt, aber nur noch eine Zahl von 144.000, die dazugehören. Es kann also sein, dass Israel dann aus einer relativ kleinen Zahl von Menschen besteht, weil vorher Gerichte kommen. Das übergehe ich, aber ich finde es schön, Gott schenkt diesem Volk ein erneuertes Herz. Und das ist auch das, was bei einem Christen geschieht, wenn er zum Glauben kommt. Bekommt er ein neues Herz. Ja, 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dieser Friede Gottes, der ja dann in diesem kommenden Friedensreich mit Israel entstehen wird, auch, der kommt auch in das Herz eines Christen, wenn er Jesus kennenlernt. Dazu noch einen netten Scherz, der aber historisch ist, von einem Maurerpolier, der Christ wurde und dann sich auch für Jesus einsetzte, aber er hatte zu Hause 2 Haustiere, die sich nicht vertrugen, das war eine Katze und ein Hund. Und die hat er dann irgendwann genommen und auf die Fensterbank gesetzt, hat ihnen eine Predigt gehalten, hat gesagt, hört mal, ihr lebt jetzt im Haus von Christen und da geht es nicht, dass ihr euch hier gegenseitig streitet und bekämpft. Und zumindest in dem Buch, was ich von ihm gelesen habe, heißt es, dass die Predigt Wirkung hatte, dass sie also sich ab da verstanden. Ja, kann man einfach als eine nette Episode verbuchen. Ich finde es schön, Gott ist treu, das heißt, er kann seine Berufung nicht bereuen. Es gilt für das Volk Israel, dessen Geschichte, auch Heilsgeschichte, wird weitergehen, mit Jesus als einem Friedenskönig in ihrer Mitte. Wir sind auch erwählt, unsere Geschichte wird einmal auf der Erde zu Ende gehen, aber in der Ewigkeit werden wir am Ziel sein. Und wir kennen Jesus als Friedenskönig auch heute schon. Die Einstiegsfrage war ja, wie zuverlässig ist das Wort? Gottes Wort ist zuverlässig. Ich wiederhole nochmal diesen Einstieg, Psalm 33, Vers 4. Des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du die Zeit in deinen Händen hältst. Danke für dein gutes Wort, danke für deine Erwählung, die dem Volk Israel gilt, aber auch jedem von uns, der dich wirklich kennt oder kennengelernt hat oder kennenlernen wird. Danke für deine Führung, für deine Treue, für alle Zusagen deines Segens und dass du dieser Friedefürst bist. Amen.